Ich würde euch bitten, mit mir den Galaterbrief aufzuschlagen. Wir fahren fort im Galaterbrief und zu Beginn lesen wir heute im Kapitel 1 die Verse 6 bis 10. Galater 1, die Verse 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Geschwister, der Text heute beginnt mit Verwunderung. Man kann auch übersetzen, Paulus ist erstaunt. Verwundert oder erstaunt kann man sowohl im positiven Sinn als auch im negativen Sinn sein. Du könntest heute früh wach geworden sein und in der Stille vor deinem Herrn rückblickend doch sehr verwundert und erstaunt gewesen sein, wie viel Gnade und Gutes dir dein herrlicher Gott zuteil werden lassen hat. Das wäre ein positives Erstaunen. Du könntest aber auch aufgewacht sein heute Morgen und vielleicht auf deinem Handy die Nachrichten dir angeschaut haben und warst erstaunt oder verwundert, welche Sachen heutzutage passieren und bist darüber sehr verwundert oder auch im negativen Sinne erstaunt. Das wäre im negativen Sinne. Ich denke, heutzutage erleben wir den zweiten Fall öfters, den ich geschildert habe, aber ich hoffe auch, dass wir den ersten Fall, den ich geschildert habe, immer wieder auch in unserem Leben erleben. Und so geht es aber in unserem heutigen Text um ein negatives Verwundern. Und dabei schaut Paulus nicht in die Welt. Er schreibt den Galatern nicht: Ja, also mich wundert, was für gottlose Zustände bei euch in der Bevölkerung von Galatien herrschen. Darüber verwundert sich Paulus hier nicht. Seine Verwunderung bezieht sich auf das Verhalten der Galater, auf das Verhalten der gläubigen Gemeinde. Und generell können wir uns am Anfang wundern über Paulus sein Verwundern. Denn es ist ungewöhnlich, dass er seinen Brief an eine Gemeinde oder an Gemeinden mit Verwunderung beginnt. In jedem anderen Brief, der eindeutig Paulus seine Verfasserschaft betont und deklariert, kommt nach der Eingangsformel, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, Gnade und Frieden, kommt dann Lob und Dank. Selbst bei der Korinther-Gemeinde, die von vielen nicht als positives Beispiel von Gemeinde gesehen wird, kommt am Anfang Dank. Hier fehlt der Dank und das Lob. Und das hat, wie wir dann noch sehen werden, berechtigte Gründe. Generell sollten wir uns als Brüder und Schwestern, wir sollten darauf bedacht sein, das Gute bei dem anderen zu sehen und dankbar dafür zu sein. Bei dem Schlechten, was beim anderen ist, da müssen wir uns nicht viel Mühe geben, das zu sehen. Das passiert ganz automatisch. Aber sehen wir das Gute und sind dankbar für die Veränderungen im Leben unserer Geschwister. Aber in einem solchen Fall zeigt uns die Schrift, dass der Dank und das Lob, wo er normalerweise seinen Platz hat, hier fehlt. Und dazu, denke ich, wäre es gut, nochmal eine kleine Rückschau zu halten. Wir hatten in den letzten Botschaften zur Einleitung des Galaterbriefs gehört, dass Paulus in den ersten 5 Versen eine Kurzdarstellung der Grundlagen des Evangeliums darlegt. Er zeigt, dass Jesus sich für unsere Sünden gegeben hat, um uns herauszuretten. Er betont, dass das Evangelium betont, was Gott gemacht hat und nicht, was der Mensch gemacht hat. Er stellt das Werk Christi kurz da in Andeutung, auch danach, nachdem er sich für die Sünden hingegeben hat, gestorben ist dass er vom Vater auferweckt worden ist. Sein Opfer hat die, die glauben, werden vollendet. Und jeder, der zu Christus kommt und an ihn glaubt, darf wissen, dass meine Sünden getilgt worden sind am Kreuz auf Golgatha. Und das endgültig. Und damit, mit diesem Opfer, rettet er die Gläubigen auch aus diesem Weltlauf heraus. Und angesichts dieser großen Gnade, die Galater verkündigt bekommen haben, und dem großen Erlösungswerk, was vollbracht wurde, herrscht bei Paulus Erstaunen. Worüber? Ich meinte schon, über das Verhalten der Galater. Warum? Sie lassen sich abwenden. Das griechische Wort, was hier für abwenden benutzt wird, beschreibt, wie eine Person einen Standpunkt verlässt und hin zu einem anderen Standpunkt wechselt. Das Wort wird in Hebräer 11, Vers 5 dazu gebraucht, um die Entrückung von Henoch zu beschreiben. Quasi, dass Henoch von der Erde zu Gott hinauf entrückt wurde. Ein gutes Beispiel von der Verwendung des Wortes. Aber ein Autor schreibt, dass es das Wort auch im klassischen Griechisch dafür benutzt worden ist, um das Verhalten von Deserteuren zu bezeichnen bei der Armee, die vom Armeedienst geflohen sind oder sich sogar zum Feind zugewandt haben. Und dieser Sinn passt hier. Sie wenden sich nämlich von wem ab? Von dem, der sie durch die Gnade des Christus berufen hat. Von Gott, dem Vater. Eine Abkehr von Gott und damit auch von der Gnade, durch die er die Gläubigen in Galatien berufen hat. Und Paulus war erstaunt, wie schnell das ging. Er war darüber erstaunt, wie schnell sie sich abwenden lassen haben. Es ist nicht von Widerstand oder von Abwehr der Wahrheit die Rede, sondern es ging schnell, wo der Irrtum aufkam. Und liebe Geschwister, lasst uns das eine Warnung sein. Lasst uns diese Beschreibung zur Warnung gereichen. Es geht ganz schnell, dass wir von der allgenügsamen Gnade weggewendet werden. Wie schnell es geht, beschreibt uns dieser Fall. Und das ist wichtig. Deswegen beginnt ja auch Paulus so oft mit Gnade und Frieden in seinen Briefen. Er möchte, dass wir uns das täglich vergegenwärtigen, dass unser Glaube nicht aus unseren Leistungen besteht, sondern aus Gnade, die Gott uns erwiesen hat, und Frieden, der daraus resultiert. Passen wir auf, dass wir dort nicht in falsche Gedankenströme uns schmeißen. Es bleibt der einzige Grund, warum du gläubig geworden bist und warum du immer noch glaubst. Allein die Gnade. Es wird uns hier gezeigt, wie schnell es geht. Zu was wendeten sie sich? Zu einem anderen Evangelium. Ach so, gibt es doch ein anderes Evangelium? Wir erzählen doch hier vorne immer, dass es keinen anderen Weg gibt, aber jetzt sagt der Text ein anderes Evangelium. Das Wort, was im Vers 6 für anderes benutzt wird, ist im Griechischen heteros und beschreibt etwas Verschiedenartiges, etwas Unterschiedliches, etwas von einer anderen Art. Sie wandten sich hin zu einem andersartigen Evangelium, was dann Vers 7 dann sagt, es gibt kein anderes. Das Wort im Vers 7 ist ein anderes als im Vers 6, nämlich allo, was nicht andersartig bedeutet, sondern ein weiteres Evangelium von der gleichen Art. Sie wandten sich hin zu einem andersartigen Evangelium, aber es gibt kein gleiches Evangelium wie das Evangelium der Gnade, was uns die Schrift lehrt. Es gibt keinen anderen Heilsweg außer dem geoffenbarten Evangelium in Jesus Christus. Alle anderen Wege sind falsch. Der Glaube an das vollbrachte Werk Christi. Und Paulus wird später im Brief noch ausführlich die Rechtfertigung des Sünders allein durch Glauben darstellen. Allein durch das, was Jesus vollbracht hat, dass du daran glaubst. Alleine dadurch. Und es ist, wenn jemand mit etwas anderem kommt, was nicht dem Evangelium der Gnade entspricht, eine Verdrehung. Und es waren in Galatien, wie der Text sagt, etliche da, die das Evangelium verdrehen und dadurch die Gläubigen verwirren. Das war schlimm. Und so sehen wir auch den Text, wie er sehr, sehr, sehr deutlich spricht. Was lag vor bei den Galatern? Ich hole noch mal kurz aus. Die Galater, die Gemeinden Galatien, habe ich gemeint, sind die Gemeinden, die uns in Apostelgeschichte 13 und 14 beschrieben werden. Es sind die Gemeinden in Antiochia, in Pisidien. Das ist nicht das Antiochia in Syrien, wovon Paulus ausgesandt worden ist zur ersten Missionsreise, sondern es ist das Antiochia in der heutigen Türkei liegt das. Die Gemeinden in Antiochia, in Pisidien, in Lystra, Derbe und Ikonium. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie der Druck der jüdischen Bevölkerung, die dem Evangelium nicht geglaubt haben, auf die Gläubigen von Anfang an gelastet hat, dass sie Paulus und auch die Gläubigen schwer verfolgt haben. Wir lesen in der Apostelgeschichte 14, wie Paulus und Barnabas erst geflohen sind nach Lystra und somit der Steinigung, der geplanten Steinigung entkommen sind. Aber die Juden aus Ikonium kamen nach Lystra und stachelten die Volksmenge, die am Tag zuvor noch Paulus und Barnabas räuchern wollte, sie anbeten wollte als Götter. Diese werden von den Juden aus Ikonium angestachelt und steinigen Paulus. Und als Paulus da rausgeschliffen wurde zur Stadt und die Jünger versammelten sich um ihn, steht er einfach wieder auf und geht zur Stadt zurück. Für mich ist die Situation jedes Mal, wenn ich sie lese, nicht zu begreifen und völlig Wahnsinn. Also das ist, übersteigt echt vieles. Aber wir sehen, dass der Druck von außen sehr hoch war. Es gab aber ein weiteres Problem. In der Neubewegung der Gläubigen hat ja auch beim Judentum mit der Geistausgießung in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten begonnen, gab es von Anfang an Stimmen, als die ersten Heiden, also Menschen nicht jüdischer Herkunft, zum Glauben kamen, gab es von Anfang an Stimmen, die doch der Meinung waren, die Gläubigen aus den Nationen müssten jetzt anfangen, jüdisch zu leben. Und davon lesen wir auch, und das nicht einmal. Es waren diese Leute, die Paulus schlussendlich dann meint, die verdrehen und verwirren. Es war überhaupt erst mal ein Anstoß, dass ein jüdischer Mann zu einem heidnischen Mann eingegangen ist, um mit ihm zu essen. Sie hatten keine Tischgemeinschaft. Aber Gott bekommt es von Petrus eröffnet, in Apostelgeschichte 10. Aber trotzdem kam es dann so weit, dass die Jüdischgläubigen den Gläubigen aus den Nationen Vorschriften machen wollten. Und es kam so weit, dass wir denn, nachdem Apostel Paulus von seiner ersten Missionsreise wiedergekommen ist, wieder zurück in seine Heimatgemeinde nach Antiochia, davon lesen wir dann in Apostelgeschichte 15, Vers 1, dass aus Judäa einige herabkamen und die Brüder lehrten, sie müssen sich beschneiden lassen, sonst könnten sie nicht gerettet werden. Diese Irrlehrer forderten, das Evangelium durch eine Vorabbedingung zu ergänzen. Ein Christus und. Und das heißt nicht, dass sie anfingen, Christus zu leugnen oder nicht mehr die Begriffe Gnade und dergleichen zu benutzen. Ganz perfide stellten sie eine Bedingung zu dem Glauben an Jesus Christus, die Beschneidung. Und dann, wie wir auch in Apostelgeschichte 15 noch weiterlesen, das Befolgen des mosaischen Gesetzes. Und dadurch, liebe Geschwister, wenn unsere Werke als Mitbedingung unserer Erlösung hingestellt werden, als Erlangung der Rechtfertigung, verdunkelt das den Begriff Gnade, den Begriff Glauben, macht ihn nicht mehr zu reiner Gnade und nicht mehr zu dem Glauben, der uns in der Schrift überliefert wird. Und Paulus und Barnabas widerstanden diesen Leuten. Und darauf folgt dann das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wo genau diese Frage behandelt wird. Aber zeitgleich kam es auch in den Gemeinden, die Paulus gegründet hat, in Galatien genau zu demselben Fall. Und sie waren zumindest erfolgreicher als in Antiochia, in Syrien, sie wandten sich diesem zu und hegten Sympathie dafür. Ob sie komplett zu diesem Denken durchgebrochen sind, ist nicht ganz zu erkennen, aber sie waren zumindest stark unter dem Einfluss dieser Öllehre. Es war ein Angriff von innerhalb der Gemeinde, der Gemeindebewegung. Verfolgung von außen ist schlimm, aber sie ist meistens offensichtlich. Währenddessen Angriffe von innerhalb der Christenheit auf heilsnotwendige Wahrheiten des Evangeliums kommen, man sie oft nicht so leicht erkennt wie das Verfolgen und das Bedrängen von außerhalb. Und wir sehen es schon jetzt, der Galaterbrief ist, wie soweit wir wissen, der zweite Brief, der im Neuen Testament verfasst worden ist. Sehr, sehr früh kam dieses Gedankengut auf, dass man das Evangelium ergänzen wollte durch menschliche Leistungen. Und wir sehen es, dass die ganze Kirchengeschichte davon durchgezogen ist, dass Menschen probiert haben, das Evangelium der Gnade zu ergänzen. Und wie ist sowas zu bewerten? Was sagt unser Text dazu? Sind sie vielleicht nur anderer Meinung? Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ich denke nicht, und wenn wir die Worte von gehört haben, dass der Text so spricht. Paulus macht jetzt nämlich ab Vers 8 eine Klammer auf. Aber selbst wenn, es wird eine Möglichkeit eröffnet, die kaum vorstellbar wäre, aber selbst wenn sie eintreffen würde, würde die Konsequenz, die beschrieben wird, zutreffen. Selbst wenn Paulus, der Apostel der Heiden, anfangen würde, etwas anderes zu verkündigen, als das, was ihnen den Galatern verkündigt wurde. Es war abgeschlossen. Sie haben die objektive Wahrheit des Evangeliums gehört. Das ist eine Größe. Und der Bogen wird dann noch weiter gespannt. Nicht nur irdische Boten, sondern auch, wenn ein Engel vom Himmel, und wenn wir vom Himmel lesen, dann kommt der Knecht bestimmt, der Engel nicht in einer Gestalt, da wo wir ihn ganz klar als böse erkennen würden, sondern selbst wenn eine Lichtgestalt vom Himmel her uns etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was Paulus ihnen, den Galatern, verkündigt hat, der sei verflucht. Was machen uns diese Beschreibungen deutlich? Wir können bei der Kernwahrheit des Evangeliums nicht auf Rang, nicht auf Autorität, nicht auf irgendwelche akademischen Titel oder auf sonstige Lichtgestalten aus der unsichtbaren Welt Acht geben, wenn sie uns etwas anderes weismachen wollen, als das, was uns vom Evangelium der Gnade in Christus verkündigt worden ist. Die Galater haben das Evangelium gehört, wie ich gesagt habe, es war eine Messgröße, es stand fest. Es ist eine objektive, überlieferte Wahrheit. Und wir haben heute diese Wahrheit noch viel fester in Schriftform uns vorliegen. Egal wer er sein sollte und wenn er verkündigen würde in Möglichkeitsform, er sei verflucht. Das griechische Wort für verflucht heißt anathema. Das ist ein Substantiv. Es wurde benutzt für etwas Geweihtes. In der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, glaube ich, aber wird im Neuen Testament benutzt, um zu zeigen, dass jemand, wie es auch sagt, unter dem Fluch, unter dem Bann steht. Das bedeutet, er steht unter dem Zorn Gottes, beziehungsweise ist ausgeliefert Gott zur Zerstörung. Im Alten Testament lesen wir von Verfluchungen. Ein Beispiel dafür ist 5. Mose 27, wo gesagt wird, wer das und das nicht tut oder wer das tut, der sei verflucht. Da gibt es eine Aufzählung. Aber ich möchte euch im Neuen Testament Stellen zeigen, da wo das Wort Anathema vorkommt. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 22. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 22. Da heißt es, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Der sei anathema. Was ist mit solchen, die den Herrn Jesus Christus nicht lieben? Lassen wir die Frage kurz offen. Eine weitere Stelle, Römer 9, Vers 3. Im Römerbrief, Kapitel 9, den Vers 3. Da heißt es, da sagt Paulus, ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Selber von Christus anathema zu sein. Paulus wünschte sich selber den Platz einzunehmen, den gerade sein Volk Israel nach dem Fleisch, welches dem Evangelium nicht gläubig wird, einnimmt. Das war nicht möglich, dass Paulus ihren Platz einnimmt. Aber was ist mit solchen, die von Christus verbannt sind? Was ist mit solchen, die den Herrn Jesus Christus nicht lieben? Sie werden in letzter Konsequenz in der ewigen Strafe enden. Und unter dem gleichen Urteil stehen Menschen, die mit etwas anderes zu uns kommen, als das, was uns in der Bibel als Evangelium der Gnade von Christus verkündigt wird. Wir sollen den Text nicht falsch verstehen. Es geht um ein bewusstes Lehren, ein bewusstes etwas anderes Lehren als das, was dem Evangelium entspricht. Du denkst dir vielleicht, das ist hart, aber Paulus stoppt hier an dieser Stelle nicht. Er macht genauso weiter. Er holt im Vers 9 nochmal aus. Wo er vorher im Vers 8 in der Möglichkeitsform im Konjunktiv gesprochen hat, wenn jemand verkündigen würde, wer er auch sei, spricht er jetzt im Indikativ, in der Wirklichkeitsform. Wenn jemand etwas anderes verkündigt als das, was ihr empfangen habt. Und das persönliche Empfangen ist vielleicht auch etwas mehr als nur das reine verkündigt bekommen. Das Empfangen ist vielleicht eine persönliche, eine subjektive Ebene, dass sie wirklich im Herzen gesagt haben, ja, das stimmt. Die Galater hatten, wie wir im Vers 8 lesen, eine objektive Wahrheit vernommen, eine auf der informativen Ebene, aber das Empfangen haben beschreibt, denke ich, mehr als das, eine persönliche, subjektive Ebene. Und da ist meine Frage an dich, hast du das richtige Evangelium empfangen? Und ich meine nicht, dass du jetzt aufstehen kannst und es sachlich erklären kannst, sondern dass dein Herz bewegt worden ist durch das Evangelium, dass dein Herz ins Angesicht der Heiligkeit Gottes gestellt worden ist. Wir haben heute von unserer Vorstellung über Gott gehört. Gott ist heilig und jeder Sünder, der vor dem heiligen Gott steht, beziehungsweise der durch die Schrift die Heiligkeit Gottes gesehen hat und weiß um seine eigene sündige Natur, der kann nur wissen, dass alleine das Evangelium, wo uns Gott die Gnade in Christus schenkt, dass Christus unser Stellvertreter wird, dass es allein sein Werk ist und nicht unseres Glauben. Jeder, der den wahren Heilsweg erkannt hat, weiß ganz genau, wenn ein heiliger Gott die Sünden nicht ungestraft lassen kann, dass der einzige Weg der ist, der uns in der Bibel verkündigt worden ist. Und das ist die Grundlage, die einzige Grundlage, Christus allein. Es gibt keinen anderen Weg. Es wird hier quasi zweimal wiederholt. Wenn etwas anders, erst wie ich gesagt habe, im Konjunktiv, dann im Indikativ, aber es wird zweimal uns die Sache präsentiert. Und Josef sagte zum Pharao, weil er den Traum zweimal hatte, die Sache ist bei Gott fest beschlossen. Und so ist es bei Gott fest beschlossen. Das Evangelium von Christus steht felsenfest. Sein Werk ist vollbracht. Und jeder, der etwas anderes verkündigt, bewusst verkündigt, steht unter dem göttlichen Gericht. Alles andere ist eine Verdrehung und eine Verwirrung. Und deswegen stehen in Vers 8 und 9 im Kapitel 1 des Galaterbriefes eine der schärfsten Passagen im Neuen Testament da, die jemanden unter den göttlichen Zorn stellen, der im Evangelium, in den Kernwahrheiten in den heilsnotwendigen Wahrheiten etwas anderes lehrt. Zu Evangelien, beziehungsweise Evangelien, zu guten, angeblich guten Nachrichten, die aber keine gute Nachricht mehr ist, wenn es auf unsere Werke ankommt. Dann ist es nämlich keine frohe Botschaft mehr. Wie sieht es heute in unseren Tagen aus? Die Galater waren davon betroffen. Und ich sagte, die ganze Kirchengeschichte zieht sich das durch, dass Menschen die Gnade des Herrn verdrehen wollen. Da gibt es viele Richtungen, die wir jetzt hier besprechen können. Aber aufgrund des Wortes, was hier benutzt wird, Anathema, möchte ich mich heute einer ganz bestimmten Sache hier widmen. Das Wort Anathema wurde früh verwendet auch von den Konzilien der Kirche, um jemanden, der anders lehrt, als ihre Überzeugungen es hergeben, unter den Bann zu stellen, ihn auszuschließen, ihn zu exkommunizieren. Im Konzil zu Trient, der Zeitraum des Konzils beläuft sich von 1545 bis 1563, wurde eine Reaktion verfasst auf die aufkommende Lehre der Reformation. Kurzer Hintergrund, Martin Luther, ein Mensch, gelang durch viele Kämpfe und aber vor allen Dingen durch das Studium der Heiligen Schriften zu der Überzeugung, dass der Sünder alleine durch den Glauben gerechtfertigt wird an das Werk Jesu Christi und nicht mit seinen eigenen Werken zur Erlösung mit beiträgt. Und die Geschichte, dass der eine Mensch die Augen geöffnet wird, zündet ein Feuer zuerst in Europa an. Und im Trienter Konzil, was bis heute geltende katholische Dogmatik festlegt, wurde auf die Reformation und ihre Lehren reagiert. Und ich möchte 4 Punkte aus den Beschlüssen, es sind sehr viele, da wird zu jedem Bereich was Stellung genommen, wie Sie die Dinge sehen, möchte ich 4 zum Thema der Rechtfertigung, worum es auch im Galaterbrief geht, möchte ich daraus zitieren. Im Kanon 9 des Konzils heißt es, ich zitiere wörtlich, wenn jemand sagt, der Sünder werde durch den Glauben allein gerechtfertigt, so dass er meint, es sei nichts anderes erforderlich, was zur Erlangung der Gnade der Rechtfertigung mitwirkte, und es sei in keiner Hinsicht nötig, sich durch Anregung des eigenen Willens vorzubereiten und empfänglich zu machen, der sei ausgeschlossen, der sei im Bann, der sei anathema. Dieser Abschnitt stellt sich deutlich gegen die Rechtfertigung allein aus Glauben. Im nächsten Abschnitt geht's noch weiter. Kanon 12, ich zitiere erneut. Wenn jemand sagt, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, welche die Sünden um Christi willen verzeiht, oder dieses Vertrauen sei es alleine, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen, der sei anathema. Geschwister, doch genau das ist der Glaube der Schrift. Genau das ist das Evangelium, was uns in der Bibel gepredigt wird. Die katholische Kirche stellt jeden unter Ausschluss, der das lehrt. Im Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 7, heißt es, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und ich hoffe, dass ihr diese glückseligen Menschen seid, dass wir diese glückseligen Menschen sind. Mir wurde meine ganzen Sünden nicht angerechnet. Im Glauben an Jesus Christus darf ich wissen, dass meine Sünden ihm am Kreuz auf Golgatha zugerechnet wurden. Und das nicht zu 99,9%, sondern zu 100%. Alle, die ich getan habe und noch tun werde. Keine einzige ist übrig geblieben. Nächster Punkt, Kanon 24. Wenn jemand sagt, dass die empfangene Gerechtigkeit nicht durch gute Werke bewahrt und auch nicht von Gott vermehrt werde, sondern dass diese Werke nur allein Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung seien, nicht aber die Ursache ihrer Vermehrung, der sei Anathema. Natürlich, liebe Geschwister, zeigt sich die einmal im Leben des Gläubigen geschehene Rechtfertigung, und zwar an dem Punkt, wo er gläubig geworden ist, dadurch, dass Werke in seinem Leben vorhanden sind. Aber diese Werke sind Früchte der einmal geschehenen Rechtfertigung aus Glauben, was der Text unter Anathema stellt. Johannes 15 sagt der Herr, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dadurch, dass wir Gläubige in Christus sind, durch den Glauben, durch das Gnadenwerk, was er an uns getan hat, bringen wir Früchte, aber nicht aus uns selbst. Die Rebe bringt nicht von sich selbst aus Frucht, sondern es ist der Weinstock, an dem sie hängt. Und es wird später auch noch im Galaterbrief Kapitel 5 ganz klar von den Früchten des Geistes gesprochen. Die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. In dem Moment, wo wir gläubig werden und wiedergeboren werden, haben wir den Heiligen Geist dauerhaft in uns und er bewirkt die Frucht. Aber laut katholischer Lehre, wie hier beschrieben, sind die Werke der Gläubigen die Ursache der Vermehrung der Rechtfertigung. In ihrer Lehre wird die Rechtfertigung vermehrt. Bei uns steht sie einmal fest. Und das zeigt, dass in ihrem Vokabular die Rechtfertigung ein Prozess ist, während er bei uns ein für alle Mal geschehen ist. Ein Prozess, der zittern lässt bis zum Ende. Kanon 30, ich zitiere erneut. Wenn jemand sagt, es werde nach empfangener Gnade der Rechtfertigung jedem reuigen Sünder die Schuld so nachgelassen und die verschuldete ewige Strafe getilgt, dass keinerlei Verschuldung einer zeitlichen Strafe übrig bleibt, die entweder in dieser Zeit oder in der zukünftigen im Reinigungsort, das ist laut katholischer Lehre das Fegefeuer, abgebüßt werden muss, bevor der Eingang in die himmlischen Reiche geöffnet werden kann, der sei ausgeschlossen, der sei Anathema. Und in diesem Punkt wird quasi in Konsequenz die Allgenügsamkeit des Werkes Christi geleugnet. Es wird geleugnet, dass das Werk Christi ausreicht. Es bleibt in ihrer Lehre immer noch etwas übrig, was sie mit sich rumtragen müssen. Aber wir wissen, Jesus Christus hat stellvertretend sein Blut für uns vergossen und unsere Sünden weggetilgt. Wir wissen, dass Christus für uns Gläubige vollbracht hat und vollendet hat. Es bleibt nichts mehr. Nichts mehr. Ich fasse noch einmal zusammen. Die Rechtfertigung des Sünders ist laut der Schrift allein Gottes Werk. Laut ihrer Lehre sind Gott und Menschen aktiv daran beteiligt in der Verwirklichung. Zweiter Punkt. Die Rechtfertigung wird laut der Schrift dem Menschen zugerechnet. Laut ihrer Lehre ist es etwas, was der Mensch sich aneignet und darin wachsen muss im Prozess. Dritter Punkt. Der Glaube an Jesus und sein Werk rettet uns vollkommen laut der Schrift und schenkt uns ewiges Leben. Laut ihrer Lehre ist der Glaube zwar ein Geschenk, der den Menschen befähigt, nach diesem zu handeln und sich das ewige Leben selbst zu verdienen. Laut der Schrift ist die Rechtfertigung ein für alle Mal geschehen. Römer 8, Vers 1, keine Verdammnis mehr, die in Christus sind. Laut ihrer Lehre ist es ein lebenslanger Prozess. Diese Punkte waren formuliert in Anlehnung von Benedikt Peters, die er in seinem Kommentar zum Römerbrief schildert. Hinzu kommen Lehren wie die Eucharistie, die nicht nur ein anderes Verständnis vom Abendmahl ist. Wir feiern das Abendmahl als Gedächtnismahl an das vollbrachte Werk an den Tod und den Tod Jesu Christi. In der Eucharistie lehrt die katholische Kirche, dass das Opfer Jesu Christi auf unblutige Weise wiederholt wird. Durch die Wandlungslehre verwandelt sich Brot in Leib Christi und der Wein im Blut Christi. Und viele andere Dinge wie die Heiligen- und Reliquienverehrung und auch die Lehre, dass neben der Schrift noch das lebendige Lehramt der katholischen Kirche steht, was im Notfall auch der Heiligen Schrift widersprechen kann. Aber wir denken, dass allein die Schrift zählt. Sola Scriptura. Darauf müsste man auf die ganzen Punkte in anderen Botschaften eingehen. Ich kann das jetzt hier nicht machen. Aber du wirst vielleicht folgenden Einwand haben. Ja, das war 1500 noch was. Hast du nicht mitbekommen, sind schon 500 Jahre vergangen. Denkt die katholische Kirche heute über diese Punkte anders? Nein, sie hält weiterhin am Konzil zu Trient als geltende Dogmatik fest. Ich möchte dafür zwei Beispiele anführen. Im Jahr 2013 war das, glaube ich, schreibt Papst Franziskus an Kardinal Brandmüller in Bezug auf das Konzil, und ich zitiere jetzt nicht wörtlich, nehme nur einige Wortgruppen heraus. Da schreibt Franziskus, dass man sich an die fruchtbare Lehre des Konzils erinnern müsse. Man müsse die Beschlüsse halten. Die Konzilsväter, die haben sie mit Sorgfalt erarbeitet in Bezug auf die Fragen, die zu der damaligen Zeit aufgekommen sind. Damit ist die Frage der Lehre der Reformation gemeint. Das Konzil diente dazu, den katholischen Glauben deutlicher und besser verständlicher zu machen. Die Verfasser waren vom Heiligen Geist angeleitet, und im Hören auf diesen selben Heiligen Geist heute gedenkt die Heilige Kirche, das ist damit die katholische Kirche gemeint unserer Zeit, erneut an die überaus reiche Lehre von Trient und eignet sie sich an. Weiterhin geltende Dogmatik. Der Papst davor, Papst Benedikt, müsste uns als Deutsche gut bekannt sein, sagte zum Konzil zu Trient, dass wer der Lehre des Konzils von Trient widerspricht, widerspricht der Lehre, dem Glauben der Kirche. Aber du sagst, sie teilen doch das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis. Anstelle von christliche Kirche sagen sie da nicht christliche Kirche, sondern katholische Kirche. Aber zu dem Thema Rechtfertigung des Sünders schweigt das Bekenntnis. Ich weiß nicht, ob ihr im Bilde seid und welches Bekenntnis worüber ich jetzt hier spreche, es beginnt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann geht's so weiter. Und damit werden durchaus biblische Wahrheiten, sogar fundamentale Wahrheiten bezeugt. Aber zum Thema der Rechtfertigung des Sünders schweigt dieses Bekenntnis. Und ich möchte zu diesem apostolischen Glaubensbekenntnis Wolfgang Nestvogel zitieren in seinem Buch Wann ist ein Christ ein Christ? Der Kampf um die Rechtfertigung, wer es gerne haben möchte, ich verleihe es gerne nach dem Gottesdienst. Aber da sagt Wolfgang Nestvogel zum Apostolikum, zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich zitiere. Zu unserer Frage, zur Frage der Rechtfertigung, schweigt dieser Text, dessen Urfassung möglicherweise auf das 4. Jahrhundert zurückgeht. Das Apostolikum gibt keinerlei Auskunft darüber, wie einer Christ wird und was jene erwartet, die ohne den guten Hirten auf sich allein gestellt aus dieser Welt scheiden. Das Apostolikum lehrt einige fundamentale Wahrheiten des christlichen Glaubens, aber es sagt nichts über Rechtfertigung, nämlich wie und wodurch und für wen die Vergebung der Sünden geschenkt wird. Und das macht uns klar, dass Bekenntnisse ihren Platz haben. Aber dieses Beispiel zeigt, dass sie nicht den endgültigen Maßstab bilden, was die reine Lehre ist und was nicht. Die katholische Kirche vertritt ein völlig anderes Evangelium als das, was uns in der Schrift gelehrt wird. Sie haben einige Schnittmengen mit uns, aber in fundamentalen Punkten weichen sie ab. Es ist entgegengesetzt. Und damit sprechen wir nicht das Einzelurteil über alle Mitglieder der katholischen Kirche. Das sagen wir nicht. Ich denke, dass es durchaus Mitglieder in der katholischen Kirche gibt, die Schafe unseres Herrn Jesus Christus sind, die den wirklichen Glauben haben. Es geht um ihre Vertreter und um die Lehre. Und das stellt die Bibel eindeutig unter den Fluch als eine verfluchte Lehre. Und wer sie vertritt und lehrt, landet und steht unter Gericht. Paulus fragt dann, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Ich weiß, ich habe euch jetzt viel Theorie erzählt und ich hoffe, ich habe es Gott zuliebe getan. Aber das ist eine Frage, die wir uns nicht nur in Bezug auf diesen Punkt stellen müssen. Rede ich Menschen oder Gott zuliebe? Was für ein Motiv habe ich, wenn ich Dinge tue, wenn ich Dinge sage? Und wenn unser Motiv ist, Menschen zu gefallen, dann werden wir vielleicht schnell Dinge sagen, die Menschen gefallen, aber vielleicht im Widerspruch zu der überlieferten Wahrheit der Schrift sein können. Und wenn es, ja, wenn wir diese Priorität haben, werden wir in diese Falle kommen, dass wir vielleicht sogar in guter Absicht was sagen, was aber der Schrift und somit auch Gott widerspricht. Und wir sollten uns wirklich, ob bewusst oder unbewusst, davor hüten, etwas gut zu nennen, wo Gott sagt, dass es böse ist. Davor möge uns der Herr bewahren. Und so müssen wir prüfen, was wir tun und was wir sagen, ob es nach Gottes Willen ist und ob es ihn verherrlicht und seine Wahrheit zeigt oder ob wir den Menschen zufriedenstellen oder auch, sagt das Wort, überzeugen wollen. Und so handelte Paulus jetzt auch. Er sagt, jetzt rede ich jetzt. Es geht ganz klar jetzt um den Bezug auf das, was er gerade gesagt hat. Wo er hart redet, stellt er seinen Zuhörern diese Frage. Wollte er Menschen überzeugen oder wollte er sogar Menschen gefallen? Ich sage nein. Warum? Weil er ein Knecht des Christus war. Er wollte seinem Herrn gefallen. Und was tut, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Sklave, ein Knecht des Herrn, er tut den Willen seines Herrn. Und deswegen geht er direkt, ohne zu warten, in den Brief auf diesen großen Irrtum ein. Er stellt ganz klar, alles, was anders ist, steht unter dem Fluch in dieser Frage. Kein Dunkelgrau, ganz klar schwarz und weiß. Und das ist ganz klar. Wenn wir etwas lieben oder wenn wir jemanden lieben, dann werden wir automatisch, da müssen wir uns gar nicht anstrengen, dem gegenüber nicht gut eingestellt sein, was dieser Person oder der Sache, ja, wenn sie schlecht dargestellt wird, wenn sie falsch dargestellt wird, wenn das verdreht wird, dann werden wir auf diese Sache nicht gut zu sprechen sein, weil wir das Evangelium in dieser Sache lieben, weil wir wissen, dass Gott uns durch das Evangelium von Jesus Christus Gnade und ewiges Leben geschenkt hat. In Psalm 97, Vers 10 heißt es, dir, den Herrn liebt, hasst das Böse. Und ein anderes Evangelium qualifiziert sich eindeutig als etwas Böses. Und wenn du weißt, dass du durch Christus gerechtfertigt worden bist, du hilfloser Sünder, dann wirst du es nicht mögen, wenn jemand das Evangelium verdreht. Und das war für Paulus kein Akt der Freude, was er von den Menschen dafür empfangen hat, zu bekommen. Es war schwer. Wir lesen im Galaterbrief, dass er sogar in eine Situation kommt, wo die Säulen, die mit ihm für die Wahrheit gekämpft haben, abgewichen sind und er alleine dagestanden hat. Und trotzdem hat er sich nicht beirren lassen und hat an der einmal überlieferten Lehre festgehalten. Und das ist verständlich. Wenn das Thema ist, wie kann ein Mensch vor dem heiligen Gott bestehen, dann ist das Thema von der Skala, der Priorität, von der Wichtigkeit am allerobersten einzuordnen. Denn es geht darum, ob ein Mensch die Ewigkeit bei Gott verbringt oder nicht. Was muss ein Mensch glauben, um gerettet zu werden? Es geht um die Ewigkeit. Und der tat Paulus damit den Willen Gottes, dass er der Lehre widerspricht und sagt, das ist ein Irrtum. Und das hat ihm bestimmt viel Ärger gebracht. Er hat es primär nicht für Menschen gemacht, aber er hat es bestimmt auch in zweiter Linie für die Menschen getan und auch für die Gläubigen. In Galatien sagt er, damit die Wahrheit bei euch bestehen bleibt. Wer sich für den einmal überlieferten Glauben einsetzt, sorgt dafür, dass die Wahrheit bestehen bleibt und Menschen die Wahrheit hören können und dadurch gerettet werden können. was nicht passieren kann, wenn das Evangelium verdreht wird. Und das wünsche ich mir und dir, dass wir bei diesem Thema, gerade bei diesem Thema, natürlich hoffentlich in allen Themen, hoffentlich in allen Punkten, aber dass wir gerade bei diesem Thema Knechte unseres Herrn Jesus Christus sind. Dass wir für diesen Glauben einstehen und kämpfen. Es gibt nämlich keinen anderen Weg als durch Jesus allein. Und das hat Paulus an seinem Platz getan und das musst auch du tun an deinem Platz. Wo Gott dich hingestellt hat, in deine Familie, auf deinen Arbeitsplatz, in der Schule, überall und auch im Umgang mit Vertretern, die ein anderes Evangelium bringen. Bezeuge die Wahrheit. Zum Abschluss können wir sagen, dass die Welt in Schwanken gerät. Und wir lesen in den Nachrichten immer krassere Sachen. Und die Welt möchte jede bestehende Wahrheit, macht es den Anschein, auflösen und verdrehen. Aber noch viel mehr sollte es uns zu denken geben, dass wenn Christen, und ich meine damit nicht liberale Landeskirchen, die sind jetzt gerade nicht gemeint, wenn ich das sage. Es geht darum, wenn sogar in Freikirchen, in Kreisen, die man evangelikal nennt, dass in der Lehre mittlerweile kein gravierender Unterschied mehr gesehen wird zum katholischen, von der katholischen Botschaft hin, im Vergleich zu der Botschaft der Bibel. Es wird zwar gesagt, ja, da sind ganz einige schwere Unterschiede, aber wir dienen ja doch demselben Evangelium. Es hindert sie nicht, bekennende, nicht nur einfache katholische Gläubige, sondern wirklich bekennende Würdenträger wie den Papst ihren Bruder zu nennen. Was nicht richtig ist, liebe Geschwister, machen wir uns nichts vor. Wir können niemand Bruder nennen, der mit einem anderen Evangelium kommt, der das Evangelium der Gnade des Christus, der es bewusst verdreht. Und das, obwohl sich lehrtechnisch in der katholischen Kirche seit den Tagen der Reformation nichts geändert hat in dieser Frage. Lasst uns das wahre Evangelium bekennen, dafür einstehen, auch wenn es uns manchmal nicht nur Freunde macht. Wir dürfen nichts gelten lassen, was der Wahrheit nicht entspricht, was Gott auch nicht gelten lässt. Lasst uns zum Schluss beten. Vater, danke. Danke, dass deine Wahrheit feststeht. Danke, dass du uns sündigen Menschen dich geoffenbart hast, dass du dein Evangelium uns gegeben hast, die wir glauben, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus allein, Herr, danke, dass wir, die wir von uns selbst aus nicht mal nach dir gefragt hätten und dazu auch gar nicht fähig sind, uns das ewige Leben zu verdienen, dass du uns im Glauben dieses ewige Leben geschenkt hast. Bitte lass uns diese Wahrheit groß werden und leuchte, ja, durch uns, Herr, dass wir die Wahrheit als Licht in dieser Welt verkündigen können. Amen.